Einen recht schönen guten Morgen. Ja, wir haben in dem letzten Lied Gott die Ehre gegeben. Sein Königreich besteht und heute Morgen auch gehört, wie wichtig so ein Leuchtturm ist. Er gibt uns Sicherheit und ein Vertrauen in die richtige Richtung. Gott möchte so ein Leuchtturm für uns sein. Sein Wort möchte uns ermutigen. Er möchte uns begegnen und uns segnen. Und es gibt ja den sehr oft zitierten Ausdruck, komm zu Jesus und alles wird gut. Und dann verstehen wir darunter, dass alle Probleme unseres Lebens mit einem Schlag gelöst sind. Und wir wissen, das ist ja nicht so. Natürlich ist es richtig, wenn wir zu Gott kommen, dass Dinge gut werden, dass sich Dinge wieder in die richtigen Verhältnisse setzen. Aber es bedeutet ja nicht, dass alles das so auch geschieht, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das wünsche und dass es nicht ohne Probleme abgehen wird. Und Gottes Wort möchte uns eigentlich Mut machen. Auch in Zeiten, wo wir mit Problemen zu kämpfen haben, mit Schwierigkeiten äußerer und innerer Art, damit auch fertig zu werden. Und ich möchte uns heute Morgen aus 1. Petrus 2, die Verse 21 bis 25, einige Stellen mal vorlesen, die etwas damit zu tun haben, dass wir aufgefordert werden, in die Fußstapfen Jesu zu treten, sozusagen als seine Jünger ihm nachzufolgen. Und da heißt es dann in 1. Petrus 2, auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. In die Fußstapfen Jesu zu treten. Als ich noch ein Kind war, haben mich die Menschen, die meinen Vater kannten, immer wieder gefragt, trittst du auch in die Fußstapfen deines Vaters? Und mir ging das so langsam auf den Keks. Und je mehr mein Vater als Evangelist in Deutschland bekannt wurde, umso mehr stellte man mir immer wieder diese Frage. Als Kind machte ich dann auch die Entdeckung, dass eine bestimmte Reaktion eintrat, wenn ich eine bestimmte Antwort gab. Ich sagte dann meistens den Onkels und Tanten, die so gut mit mir meinten und fragten, trittst du auch in die Fußstapfen deines Vaters? Nein. Dann war erstmal ein Erschrecken. Das habe ich genossen. Ja, dieses Nein, ja, nein. Dann habe ich diesen Moment genossen und dann habe ich gesagt, aber ich gehe den gleichen Weg. Ah, da kam so eine richtige Erleichterung dann wieder, ne? Ah, dann ist ja gut, ne? Aber dass man das als Kind so richtig bemerkt, nicht wahr? Aber Fußstapfen zu gehen und jemanden nachzufolgen, heißt ja nicht immer genau die gleichen Schritte zu tun. Genau in den gleichen Schritten zu laufen, in der Schrittlänge. Aber den gleichen Weg zu gehen. In die Fußstapfen von jemandem zu treten, das ist auch heute mein Thema. Und es kommt darauf an, nicht genau das Gleiche zu tun, was Jesus getan hat. Jesus selbst hat gesagt, ihr werdet noch Größeres tun, als ich getan habe. Sondern zu begreifen, was sind eigentlich die Prinzipien? Was ist das eigentlich, was diesen ganzen Weg ausmacht? Und das ist auch von Person zu Person immer etwas individuell, aber letzten Endes richten wir uns halt eben auf Gott und auf sein Wort aus. Und drei Aspekte sind mir bei diesem Abschnitt eigentlich wichtig. Einmal, wir sind berufen, um in die Fußstapfen Jesu zu treten, Vers 21. Berufen, um Jesus nachzufolgen, die Verse 22 bis 24. Und zurückzukehren zum Hirten und Beschützer. Der erste Petrusbrief spricht vom Leiden Christi und auch von dem Leiden der Nachfolger Jesu. Es gibt wohl keinen, der gerne leidet. Wir sollten auch das Leid nicht suchen. Es gab Vertreter unter den Jüngern Jesu, die das Leid gesucht haben. Einer der bekanntesten war Origenes mit 16 Jahren, der erleben musste, wie mehrere Verfolgungen die Christen heimgesucht hatten. Und auch sein Vater wurde gefangen genommen und weggeführt. Und er brannte einfach so für Jesus, er sagte dann, ich stelle mich den römischen Behörden selbst und sage, ich bin Christ. Und seine Mutter konnte ihn nur davon abhalten, indem sie ihn eingesperrt hatte. Später wurde Origenes zu einem großen Kirchenlehrer, zu einem Bischof und für einen sehr missionarischen Menschen, der viele Christen in andere Gegenden geschickt hat, um Gottes Wort weiterzugeben. Wir erleben als Menschen, die Jesus nachfolgen, Leid, Benachteiligungen, Verleumdungen, manchmal auch Verfolgung. Im 16. Jahrhundert hatten wir die große Reformation, begonnen durch Martin Luther. Und große Teile Europas wurden dann protestantisch, evangelisch. Und man muss sich mal vorstellen, Österreich wurde zu 91% der Bevölkerung evangelisch. Bevor dann Jahrzehnte später die Gegenreformation das wieder umdrehte. Aber in dieser Zeit der Gegenreformation gab es viele Christen, die mit ihrem Glauben mit dem Leben bezahlt haben. Die Salzburger Christen zum Beispiel sind zu Hunderttausenden aus dem Land ausgewiesen worden. Man hat gesagt, entweder ihr nehmt ihr den katholischen Glauben wieder an oder ihr müsst das Land verlassen. Und die Salzburger Christen, Salzburger Land, die wurden ausgewiesen. Und der preußische König oder was jetzt so im heutigen um Berlin herum, ne, dieser Landstrich, der hat gesagt, kommt hier hoch. Genauso wie auch die Hugenotten später dann auch in den Osten unseres Landes gezogen hat. Aber er hat dann auch gesagt, ich stelle Geld zur Verfügung, dass ihr ausreisen könnt und hier zu uns in den Osten Deutschlands kommt. Das Geld lag dann in Dresden bereit, wurde aber von den Christen dort zweckentfremdet und die Frauenkirche wurde damit gebaut und die Flüchtlinge mussten dann eben nach einer längeren Pause etwas länger warten, bis sie dann weiterziehen konnten, weil einfach die finanziellen Mittel nicht so da waren. Jedenfalls sind die dann ansässig geworden, alles nördlich von Dresden. Menschen mussten ihr Land verlassen, teilweise ihren Besitz, ihr Einkommen, ihre Rentenversicherung, ihre Sicherheit, um des Glaubens willen. Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre gab es eine Revolution im Iran und man bekam sehr viele Flüchtlinge dann in verschiedene Länder, auch Deutschland nahm welche auf. Und ich erlebte das dahingehend, dass auch viele nach Deutschland kamen und hier Christen geworden sind. Ich hatte dann 1986 mal eine Taufe mit 12 Iranern. Und das ist nicht nur einfach eine Taufe und ein Bekenntnis jetzt vom muslimischen Glauben weg zum christlichen, sondern da muss man einfach auch wissen, dass sie von dem islamischen Gesetz jetzt eigentlich auch im Grunde freigegeben waren, dass irgendjemand sie hätte töten können, ohne dafür in einem islamischen Land dafür bestraft zu werden. Jesus nachzufolgen bedeutet auch eben Verfolgung auf sich zu nehmen. Berufen, um in die Fußstapfen Jesu zu treten. Im zweiten Kapitel werden wir daran erinnert, dass wir eine große Berufung durch Jesus Christus erfahren haben. Da sagt Petrus: Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Gott ruft uns in seine Gegenwart. Wo Gott ist, ist Licht. Gott ist Licht. Und wo Licht ist, sind Dinge erkennbar. Muss nicht verdunkelt werden, muss nicht verheimlicht werden. Man kann darüber offen sprechen. Und das ist nicht nur bei Petrus, sondern auch bei Johannes immer wieder ein Kennzeichen. Leben mit Gott, Leben mit Jesus ist immer ein Leben im Licht, in der Wahrheit, in der Klarheit, in der Gerechtigkeit. Und dann zeigt uns Petrus auf, dass die Nachfolge Jesu auch ganz praktische Auswirkungen auf unser Verhältnis zur Obrigkeit und zu unserem Nächsten auch hat. Und dies wird in unserem Abschnitt auch sehr deutlich. Hier geht es um unsere Haltung gegenüber der Obrigkeit und denen, die über uns zu sagen haben. Sklaverei in der Form, wie sie Petrus kannte, ist so in Deutschland nicht mehr vorhanden. Auch wenn manche Menschen sich als Sklaven des Systems verstehen, der Arbeit und anderer Abhängigkeiten. Aber auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seinen Fußstapfen und folgt ihm auf seinem Weg, der euch vorangegangen ist. Christen sind berufen zu einem erduldenden Leiden, auch trotz Unrecht zu gehen. Und diese Berufung ist ein göttlicher Auftrag. Und so sind wir Christen berufen, gute Taten zu tun, auch wenn das in ungerechtes Leiden führt. Das Leiden Jesu dient dabei als Vorbild. Und man könnte sagen, das Wort, was hier verwandt wird, ist wie einfach ein Buchstaben, die festgelegt sind. Ja, die einfach nur nachzuschreiben sind. Wie jemand mal vorgegeben hat, so wird der Buchstaben geschrieben. Das Vorbild meint halt eben Petrus. Christus ist uns damit eine Vorgabe, ein Vorbild, ein Typus, wie wir uns verhalten sollten. Ein Muster zum Nachschreiben, das sich eben an Jesus Christus orientiert. Jesus hat für uns gelitten, er hat uns erlöst. So heißt es in 1. Petrus 1, Vers 18, ihr wisset doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, dass der Preis für diesen Loskauf war, nicht etwa Vergängliches wie Silber und Gold, sondern das Blut Jesu Christi. Die Nachfolge Christi hat sein besonderes Gewicht, weil sie mit dem Heil und unserer Lösung zusammenhängt. Wenn wir also beleidigt werden, verkannt, übervorteilt, betrogen und belogen werden, so sollen wir das hinnehmen um der Leiden Christi willen, um sein Vorbild willen. Das ist das Revolutionäre, dass man da eine Veränderung in unserem Verhalten kennenlernt. Wir hatten gestern ein interessantes Treffen, 60 Jahre Missionswerk Neues Leben, und wir hatten gestern Nachmittag so ehemalige Mitarbeiter eingeladen, lange Wegbereiter und Begleiter unseres Werkes, die auch über 60 Jahre dabei gewesen sind, waren nicht mehr so allzu viele, aber doch auch in der Zeit dann so. Und einer unserer Mitarbeiter, mit dem ich auch eng mal zusammengearbeitet habe am Anfang meines Dienstes in der Schweiz, Peter Sturzenegger, erzählte so sein Zeugnis. Und er sagte, angefangen hat es damit, dass meine Eltern in eine Evangelisation gegangen sind. Und kamen dann zurück und sagten, wir haben uns für Jesus entschieden. Und dann haben sie das ihm, dem 17-Jährigen, und seinem Bruder, dem 19-Jährigen, so mal erzählt. Und die waren alles andere als begeistert. Die Eltern sind fromm geworden. Und sie hörten das auch immer und bekamen das immer wieder gesagt. Aber sie reagierten nicht darauf. Ich sagte, auf der anderen Seite war ich aber doch neugierig. Ich las die Schriften, die meine Eltern lasen. Ich interessierte mich dafür und kam immer wieder mehr dazu, eben auch die Bibel zu lesen. Aber was mich dann doch wirklich überzeugt hat, waren nicht die Schriften, sondern war im Grunde das veränderte Leben meiner Eltern. Dass sie anders geworden sind. Und das hat mich überzeugt, dass sie nicht mehr Recht haben wollten, dass sie nicht mehr gelogen haben, dass sie offener waren, dass sie einfach auch das nach außen zeigten, dass ihr Leben und ihr Wesen sich geändert hat. Damit Menschen an dem Wesen Christi einfach erkennen, dass Gott handelt. Und das hat manchmal damit zu tun, dass wie wir auf die Situation und auf andere Menschen dann auch wirken und uns ihnen gegenüber verhalten. Ebenso, dass auch das, wie wir mit Benachteiligungen, mit Unrecht umgehen, dass das anderen Menschen auch den Weg eben zu Gott zeigt. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt, berufen, um Jesus nachzufolgen. Die Frage nach der Obrigkeit, nach der Sklaverei, muss ich meinen Herren, die über mich gestellt sind, gehorchen? Ja, das war eine brennende Frage der Gemeinden. Da saß der Sklave mit dem Senator zusammen beim Abendmahl und waren einfach durch das Evangelium gleichgestellt. Und das ist auch richtig so. Und trotzdem war die Frage, wenn man von der Freiheit sprach und so weiter, das war ja auch bei Luther falsch verstanden worden, dass man da eine Revolution legitimierte unter den Bauern. Letzten Endes, wie verhalte ich mich eigentlich? Natürlich habe ich Rechte und man kann auch mit Christen nicht alles machen. Habe ich hier schon mal ausgeführt, wenn Paulus gefangen genommen worden ist und nicht nach römischem Recht behandelt worden ist, dann hat er das auch angemerkt. Darum geht es nicht. Es geht darum, wenn ich einfach meine Freiheit, die ich in Christus habe, in Anspruch nehmen kann, und wenn ich bedrängt werde, dass ich dann einfach anders reagiere, nicht um mich schlage. Und wir haben aus dem Anlass heraus, wie Petrus das jetzt mal beschreibt, eine sehr wunderbare Beschreibung, was Jesus eigentlich uns vorgelebt hat. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Es geht darum, am Verhalten und Wesen Jesu die Nachfolge zu lernen. Dabei müssen wir uns Jesus genau anschauen, wie der Augen- und Ohrenzeuge Petrus uns das auch überliefert. Er sagt, Jesus war sündlos und hat nicht gelogen. Lügen wir nicht oft? Lügen wir auch nicht manchmal auch, wenn wir Dinge nicht sagen? Lügen wir nicht oft mal, um Anerkennung zu bekommen? Gut, manche sagen, man hat eine reiche Fantasie. Das war bei mir als Kind so. Ja, ich bin dann nach Hause gekommen und habe gesagt, ich bin mit dem Hubschrauber geflogen. War ich, glaube ich, 12. Ne? Und meine Eltern waren ganz begeistert. Jetzt, wie kommt das denn? Ja, die Bundeswehr hat so eine Ausstellung gehabt am Weiherdamm in Altenkirchen und ich habe einen Rundflug auch mitgemacht. Meine Mutter erzählt das natürlich im Dorfgeschäft und die wiederum erzählen das allen anderen. Und dann sind alle Väter und Mütter mit ihren Kindern ab nach Altenkirchen, wollten auch einen Rundflug machen. Da stellte sich dann raus, dass man 16 Jahre alt sein musste, um das machen zu können. Und seitdem gab es eine Vereinbarung zwischen meinem Vater und mir, weil er gemerkt hat, ich wollte eigentlich nicht lügen, ich brauchte nur irgendwie eine Anerkennung. Er hat gesagt, weißt Peter, wenn dir mal wieder was einfällt, was du getan hast, aber was nicht passiert ist, dann sag einfach vorweg, es ist rot unterstrichen. Ja, dann wissen wir so ein bisschen Bescheid. Ne? Denn das war dann nachher schon peinlich, dass die alle zurückkamen und sagten, wir konnten nicht fliegen. Der Peter mit 12 Jahren oder 10 Jahren, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, konnte ja auch gar nicht fliegen, ne? Weil der war ja viel zu jung. Und wir sind mit allen Kindern gekommen und konnten auch nicht fliegen. Lügen, um anerkannt zu werden, um besser dazustehen, um einen Vorteil zu haben, Jesus kannte das nicht. Er tat das nicht. Und in Jesaja 53, Vers 9 lesen wir schon, dass Jesus, der Knecht Gottes, kein Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist, keine Lüge. Es ist ja die große Versuchung für den, der ungerecht leidet, dass er mit Gewalt und Empörung dagegen schlägt und dabei selbst Schuld auf sich lädt. Und Jesus hat nicht mit Arglist, mit Betrug auf das ihm angetane Unrecht geantwortet. Er war und blieb in allem seinem Leiden der Sündlose und Eindeutige. Und das führt uns auch zum nächsten Vers und zum nächsten Gedanken. Jesus vergalt nicht Gleiches mit Gleichem. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Wie souverän hat Jesus den gehässigen Juden geantwortet, als sie ihn als einen Teufelsdiener hinstellten. Jesus schwieg zum Spott der Soldaten, die ihn dann als König verlästerten und quälten. Jesus schwieg zu dem ätzenden Spott der hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Kreuz. Und Jesus antwortete den Schriftgelehrten auf ihre Fallen, als sie ihn fragten, aus welcher Macht tust du das? Die Austreibung der Dämonen zum Beispiel. Wenn ihr den Willen Gottes tun wollt, werdet ihr erkennen, aus welcher Macht ich das tue. Jesus hat nicht angegriffen. Er hat versucht zu gewinnen, Menschen auf Gott hinzuweisen. Und er schwieg zu den Schmähungen. Er vergalt nicht Gleiches mit Gleichem. Und Jesus vertraut in seinem Leiden seinem Vater. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er stellte es Gott anheim. Und ist das vielleicht nicht auch für uns ein Hinweis, Dinge einfach mal Gott zu überlassen? Da, wo wir Anfeindungen erleben, wo wir Blockaden erleben, wo Menschen uns behindern wollen. Mein Vater hat als einer der ersten ja evangelistische Sendungen übers Radio nach dem Krieg gesendet. Zuerst dann über Radio Monte Carlo, später Radio Luxemburg und dann später über ERF und so weiter. Aber als er nach Luxemburg fuhr und dann dort den entsprechenden Herrn dann darum bat, die Lizenz zu bekommen, da hat der dann gesagt, nö, die gebe ich Ihnen nicht. Aber Sie können ja nochmal für beten. Ja, ich wollte das so ein bisschen in die Lächerlichkeit ziehen. Ne? Und dann hat mein Vater gesagt, das werde ich auch tun. Und er hat es Gott anheimgestellt. Und dann wurden die ersten Sendungen über Monte Carlo ausgestrahlt und später auch über Luxemburg. Man muss manchmal die Dinge, wo Blockaden sind, wo Hindernisse sind, Gott anheimstellen und nicht selbst immer die Sache in die Hand nehmen wollen. Der dritte Aspekt, wo uns auch Jesus vorgestellt wird als Vorbild, ist, Jesus hat uns durch seine Wunden geheilt. Es ist nicht nur, dass wir bewusst aus der Liebe Gott gegenüber und der Liebe zu Menschen, um ihnen einfach die Liebe Gottes zu verdeutlichen, Unrecht in Kauf nehmen, Beleidigungen nicht widersprechen und nicht reagieren, wie man normal reagieren würde, sondern aus der Liebe zum Menschen eben reagieren. Und er sagt, Petrus sagt dann hier in Vers 24, er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das Leben können, was für Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Leiden, wir sind davon geheilt, nicht mehr sündigen zu müssen. Wir sind den Sünden gegenüber gestorben. Die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Das heißt nun nicht, dass wir sündfrei sind. Das gab es schon mal im Anfang des 20. Jahrhunderts, dass ein gewisser Prediger Pauli für ein paar Monate festgestellt hatte, er wäre jetzt sündlos. Er hat es dann nach einigen Monaten eingesehen, dass es dann doch nicht ist. Aber Johannes hat das im ersten Johannesbrief mal sehr deutlich als Seelsorge gesagt: Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Damit ihr nicht Dinge tut, die von dem Plan Gottes abweichen. Wenn ihr aber sündigt, wenn ihr gesündigt habt, und das ist die seelsorgliche Wahrheit, dann haben wir einen Fürsprecher, Jesus Christus, der gerecht ist. Und das Wort Fürsprecher kann man auch mit Anwalt übersetzen. Und interessanterweise steht in 1. Petrus 5, Vers 8, dass der Teufel umhergeht als Widersacher, um uns zu verschlingen. Und das Wort Widersacher, was dort verwandt wird, kann man auch als Staatsanwalt übersetzen. Der Teufel ist da, um uns anzuklagen. Aber Gott ist durch Jesus Christus unser Anwalt geworden. Wenn wir sündigen, wenn wir uns falsch verhalten, wenn wir Dinge nicht richtig machen, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus. Und deswegen sind wir durch seine Wunden, wörtlich steht da, durch seine Striemen geheilt worden, weil er in dem Leid, unser Leid auf sich und unsere Schuld auf sich genommen hat, dürfen wir heute befreit sein. Und der dritte Aspekt ist der, zurückkehren zum Hirten und Beschützer. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Das Bild des Hirten, Psalm 23 eingeschlossen, aber sonst auch einfach durch die ganze Bibel gehend, ist immer wieder ein Beispiel dessen, dass Gott sich um uns kümmert, dass er uns beschützt, dass er uns führt und leitet, dass er unser Hirte sein möchte und wir ihm nachfolgen dürfen. Und so stehen wir auch unter seinem Schutz. Und dann heißt es weiter, zurückzukehren auch zum Beschützer. Beschützer, das Wort, was hier gebraucht wird, wird auch sehr oft übersetzt als Bischof, Aufseher. Gott ist unser Bischof. Jesus ist unser Aufseher, unser Beschützer. Und er, der Oberhirte ist, passt auf uns auf. Es ist ja interessant, wir haben ja in der Apostelgeschichte die Erwähnung, und nicht nur dort, dass es Evangelisten im neutestamentlichen Bereich gab. Und wenn man dann die ganze Literatur der ersten vier Jahrhunderte mal durchguckt bei den Kirchenvätern, stellt man fest, dass der Begriff des Evangelisten verschwunden ist. Ich sage immer meinen Studenten, wenn einer einen Evangelisten findet, ja, in den Schriften, in den Grundschriften, dann würde er von mir 2 Euro bekommen. Ne? Aber es ist noch keiner gekommen, der etwas gefunden hat. Auch in den Lexika ist da nichts vermerkt. Was ist passiert? Der Begriff und die Aufgabe, die Tätigkeit des Evangelisten ist übergegangen in die Tätigkeit des Bischofs. Origenes, den ich am Anfang schon zitierte, wurde gefragt, dass er jemanden schicken sollte für Gemeindegründung nach Mazedonien. Und er hat gesagt, gerne, schicke ich gerne. Und sagte die Gemeinde, wir können ja nur anfangen, wenn wir einen Bischof haben, wenn ein Evangelist kommt. Und da merkt man so, und an anderen Stellen, dass dieser Begriff in die Tätigkeit eben des Beschützers, des Aufsehers, des Bischofs übergegangen ist. Und erst später ist der Evangelist wieder mit seinen Worten erwacht worden. Spätestens dann in der Reformation hat Luther sich dann als Evangelist von Wittenberg bezeichnet. Aber wir sehen eigentlich an diesem Abschnitt, dass Jesus nachzufolgen heißt, auch bereit zu sein, um des Evangeliums willen, um des Zeugnisses dem Menschen gegenüber willen, auch mal Unrecht zu erleiden und nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern es einfach auch Dinge Gott anheimzustellen und zu sagen, Herr, regel du das. Und glaub mir, unser Herr kann das eben in vielen Fällen viel besser, als wir das können. Und vor allem sollten wir in der Gegenreaktion nicht selbst in die Situation kommen, dass wir selbst sündigen. Und dafür möchte Gott uns eigentlich auch bewahren. Er möchte nicht, dass wir Gewalt anwenden, sondern dass wir den Menschen Liebe gegenüberbringen. Dass diese Liebe viel stärker ist als die Überzeugungskraft und den Menschen wirklich auch das Wesen Gottes und das Wesen Jesu viel besser zeigt und langfristig halt eben den Menschen auf Christus hinweist. So wie die Eltern von dem Peter Sturzenegger aus der Schweiz, der gesagt hat, an ihrem veränderten Wesen habe ich erkannt, dass Jesus in ihnen lebt. Und das hat mir das Bedürfnis geweckt, das auch zu tun. Er hat sich dann für Jesus entschieden, sein Bruder hat sich dann dafür entschieden, und seine Verlobte hat auch Jesus angenommen. Es war einfach ein schönes Erlebnis, um nochmal neu zu hören, wie Gott einfach in einem Leben eines Menschen so wirken kann. Weil wir bereit sind, einfach Jesus nachzufolgen. Unser Wesen an sein Wesen anzugliedern und ihm einfach dann als Vorbild zu nehmen und ihm nachzufolgen. Amen.